Wir lesen aus dem Matthäus Evangelium weiter, und zwar ab Vers 25, Matthäus 6, ab Vers 25 bis 34. Das ist das Wort Gottes. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, denn dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses ermutigende Wort und wir bitten dich, dass du uns alles so verstehen lässt, wie du das möchtest. Und mache du unsere Ohren offen, unsere Herzen geöffnet, dass sie dich hören und verstehen, und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich beginne die heutige Predigt mit einem Bekenntnis. Ich bin sicher, die meisten von euch haben das schon gesehen. Meistens in amerikanischen Filmen sieht man das. Da gibt es eine Szene, da kommt jemand in eine Sitzung von anonymen Alkoholikern und er setzt sich hin oder stellt sich vor und sagt so etwas wie: Hallo, ich bin Jack, ich bin Alkoholiker. Ich möchte nicht darüber mit euch austauschen, wie sinnvoll diese Meetings sind und diese Aussagen. Aber ich könnte heute Morgen etwas ähnlich beginnen. Ich könnte zu euch sagen: Hallo, ich bin Kurt und ich bin ein Mensch, der sich viel zu viele Sorgen macht. Ich brauche diese Worte Jesu, die wir gerade gelesen haben, dringend. Immer wieder. Ich brauche sie manchmal jeden Tag. Und ich bin sicher, dass ich damit nicht allein bin. Nicht umsonst enthält die Bibel so viele dieser Art von Zusagen Gottes: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, sorgt euch nicht. Und hier in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, sagt der Herr das dreimal: Seid nicht besorgt. Das Thema des Sorgens um irdische Dinge, das beginnt aber nicht erst hier in diesem Abschnitt, sondern Das hier ist eigentlich mehr eine Zusammenfassung. Es beginnt ja, dieser Abschnitt beginnt mit einem Wort, das eine Schlussfolgerung einleitet. Nämlich das Wort deshalb. Deshalb, das schließt sich an das, was vorher gesagt wurde. Deshalb sage ich euch, der Herr sagt davor, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Und wir haben erkannt, dass jemand Schätze auf der Erde sammelt, weil er sich sorgt. Nämlich, dass er zu kurz kommt, wenn er nicht für sich selbst sorgt. Wir können auch noch weiter zurückgehen in diesem Kapitel, nämlich zum Unser Vater. Schon im Unser Vater finden wir dieselben Dinge als Gebetsanliegen, die hier jetzt als Aufforderungen genannt sind. Ich sage nur zwei Beispiele. Hier in Vers 33, wie wir gelesen haben, sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Im Unser Vater lehrt er uns, am Anfang zu bitten, dein Reich komme. Es kommt zuerst. Und dann, wo es um unsere Bedürfnisse geht im Gebet, da sollen wir bitten, gib uns heute unser tägliches Brot. Und hier in unserem Abschnitt, Vers 25 und auch 31, sagt er, wir sollen uns nicht darum sorgen, was wir essen werden. Und damit sagt er uns, dass wir uns nicht sorgen, sondern beten sollen. Philipper 4, Vers 6 sagt, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Denn der Sorgende fragt sich angstvoll, wie bekomme ich das bloß hin? Weil er denkt, ich selbst bin zuständig. Darum muss ich mir Sorgen machen. Ich selbst bin zuständig und ich kann das vielleicht. Der Betende sagt, Gott wird für mich sorgen und darum wende ich mich an ihn. Das ist der Unterschied. Der Sorgende fragt sich, wie bekomme ich das hin? Der Betende, Vertrauende sagt, Gott wird für mich sorgen und darum bitte ich ihn darum. Und wie gesagt, ermutigt und ermahnt uns der Herr dreimal hier, nicht besorgt zu sein. Und dadurch, wie er das tut, hilft er uns wirklich von falscher Sorge frei zu werden. Von falscher Sorge frei zu werden. Es ist nicht nur so ein wohlmeinendes Schulterklopfen, so im Stil des Liedes, Don't worry, be happy, also mach dir keine Sorgen, pfeif ein fröhliches Liedlein und geh unbekümmert weiter deines Weges, es kommt schon wieder gut. Das ist nicht das, was der Herr hier zu uns sagt. Erstens sind Essen und Trinken und Kleidung sehr wohl lebenswichtige Dinge, die wir brauchen und die viele Menschen in der Welt nicht haben und deshalb unsägliche Not leiden. Es ist nicht so, dass Jesus das hier kleinredet oder jemandem, der keine Arbeitsstelle hat und deshalb befürchtet, dass er seine Familie nicht mehr durchbringen kann, dem sagt er nicht, ach, das ist doch kein Problem, hab dich nicht so. Es ist auch nicht in Gottes Sinn, dass wir uns überhaupt nicht um diese Dinge kümmern sollen. Wir sollen arbeiten, um unser Brot zu verdienen. Paulus schreibt an die Thessalonicher, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Er ermahnt die Leute in Thessalonich, die unnütze Dinge treiben, nicht arbeiten und doch denken, ja, dass sie dann fröhlich essen können. Nein, Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Wozu uns der Herr hier ermutigt und auch ermahnt, ist, dass wir nicht in falscher Weise besorgt sein sollen. Er sagt nicht, kümmert euch überhaupt nicht um diese Dinge. Das Wort, das er gebraucht, wenn er sagt, seid nicht besorgt, das ist ein Wort, das bedeutet, voller Angst sein, angstvoll besorgt sein. Das sollen wir nicht. Und diese Art Besorgtheit, angstvoll besorgt sein, sieht nur das Schlimme, das passieren könnte und wahrscheinlich dann auch passieren wird. Diese Sorgen hat viele Aspekte der Realität gar nicht im Blick. Diese Sorgen hat sozusagen einen Tunnelblick. Und Jesus zeigt uns in seinen Begründungen hier, die er aufzählt, was der angstvoll Sorgende eben nicht sieht. In einem Satz zusammengefasst, er sieht nicht die Größe, Allmacht und Fürsorge des himmlischen Vaters und darum vertraut er nicht wirklich auf ihn. Und das ist ein ernstes Problem. Und das muss uns beunruhigen, wenn wir so eingestellt sind oder wenn wir uns so einfangen lassen und uns in dieser Weise sorgen, statt zu vertrauen. Und in einigen Fällen sollten wir wahrscheinlich ernsthaft Buße tun. Lasst uns diese Begründungen des Herrn anschauen, warum es falsch ist, angstvoll besorgt zu sein um die materiellen irdischen Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, Auto und so weiter. Wir können hier vieles noch anhängen, worum wir besorgt sind. Irdische Dinge, da können auch mentale, geistige Dinge dazu gehören. Dinge, die mit unserem Wohlbefinden zu tun haben. Der Herr hilft uns, eine andere Sicht, ein Verständnis davon zu bekommen, welchen Stellenwert diese Dinge in unserem Leben haben sollen. Und auch davon, wo sie eingeordnet werden müssen in unserem Leben. Wie gesagt, das sind auch wichtige Dinge. Sie müssen an einem bestimmten Platz eingeordnet werden. Ich nehme von diesen dreien, seid nicht besorgt, nehme ich das Mittlere zuerst. Und zwar, weil es uns sozusagen als Überschrift dienen könnte, um die anderen dann auch noch weiter zu verstehen. In Vers 31 und 32, da sagt der Herr, seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem trachten die Nationen. So sind die Nationen eingestellt und besorgt. Und damit gibt er uns zu verstehen, dass wenn wir vorwiegend um diese Dinge besorgt sind, dass wir uns dann verhalten wie Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen. Wie Ungläubige oder wie Falschgläubige. Wir müssen uns nicht groß anstrengen, um das in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in der Welt, die um uns ist, zu sehen. Ich sehe das bei Leuten, die ganz einfach gestrickt sind, die nicht eine hohe Schule besuchen konnten, aber bei Leuten auch, die beruflich erfolgreich sind, bei Intellektuellen, bei Spirituellen, bei Philosophen und so weiter. Am Ende, wenn man all die aufgesetzten Lebensweisheiten abschält, dann bleibt die Sorge und das Streben nach den irdischen Schätzen. Und das ist nicht deshalb, weil die Menschen vielleicht dumm wären oder weil sie nicht religiös wären. Sie verhalten sich so, sagt der Herr, weil sie den Vater im Himmel nicht kennen. Weil sie diesen Vater im Himmel nicht kennen, den er repräsentiert und den er weiter erklärt hier. Und wenn Christen sich so verhalten, dass sie sich angstvoll um Essen, Nahrung, Haus, Kleidung, Auto, Karriere und so weiter sorgen, dann sagt Jesus dazu, dass ihre Herzenshaltung nicht anders ist als die der Ungläubigen oder Falschgläubigen. Sie haben letztlich ein falsches Bild von unserem Gott und von dem Leben, das er für uns gedacht hat und uns auch gnädig gibt. Sie bekennen vielleicht, dass sie glauben, dass Gott ihr Vater im Himmel ist, aber sie leben dann nicht wie solche, die sich wie Kinder vertrauensvoll auf ihn verlassen, weil sie seine Güte und Fürsorge wirklich kennen. Ja, weil sie sehen, wie er gütig und fürsorglich ist in der Natur, im Handeln mit seinem Volk, in der Geschichte. Und darum sagt Jesus im ersten, nun im längsten Teil des Abschnitts, sagt er eigentlich Folgendes: Seid nicht besorgt, sondern erkennt den himmlischen Vater. Erkennt ihn, erkennt seine Absichten. Denkt darüber nach. Schaut einmal, wie er die Welt und das Leben darauf eingerichtet hat. Gott hat jedem seiner Geschöpfe ihren Platz, ihren Lebensraum und ihre Lebensweise gegeben. In einer ganz bestimmten, eingerichteten Ordnung. Die Vögel fliegen, sie zwitschern, sie finden ihr Fressen. Die Blumen auf dem Feld, die stehen da in ihrer Farbenpracht und in ihrer Schönheit und sie trinken das Wasser aus dem Boden. Gott hat die Natur so geschaffen, noch vieles mehr, das wir aufzählen könnten. Und er erhält sie so, dass es einfach immer weitergeht. Das läuft einfach so, ohne dass sich jemand wirklich darum kümmert, dass jemand einen Plan hat, dass die Vögel einen Plan haben, wie sie jetzt all das bewerkstelligen, was sie sollen und wie sie zu fressen finden, sich sorgen und die Blumen auf dem Feld ebenso, die Pflanzen. Es geht immer so weiter und es läuft. Und die Schöpfung widerspiegelt Gottes Herrlichkeit ohne unser Zutun. Und zu diesem Zweck besteht sie, dass wir Gottes Größe und Fürsorge darin erkennen. Der Vater im Himmel selbst ist stets dran, alles zu erhalten und es so zu steuern auch in seiner Vorsehung, dass es dieser Absicht dient. Die Vögel singen sein Lob. Sie singen das Lob Gottes. Und erfreuen uns mit ihren verschiedenartigen Gesängen. Ich habe gerade heute Morgen hatte ich das Fenster offen und ich hörte die Vögel singen. Und ich habe ihnen zugeschaut, wie sie fliegen und wie sie sich beschäftigen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und das hat mich erfreut, das zu sehen. Und ich sehe darin Gottes Herrlichkeit, die Freude an seiner Schöpfung. Und das macht mir Freude an seiner Schöpfung auch. Die Blumen erfreuen unseren Sinn für Schönheit. Aber diese Dinge, so schön und erfreulich sie auch sind, sie sind relativ bedeutungslos verglichen mit uns Menschen. Wir sind Gott viel wichtiger als diese wunderbaren Dinge. Und trotzdem erhält er sie. Kein Vogel hört auf zu fliegen und fällt zu Boden, ohne dass Gott es will. Keine Blume verwelkt, ohne dass er es will. Und solange er will, dass sie seiner Absicht dienen, erhält und ernährt er sie. Und dafür müssen sie nicht selbst sorgen. Und das können sie auch nicht. Sie sind nämlich nicht so geschaffen, dass sie das sollen. Und Gott hat es so eingerichtet, dass Vögel fliegen, singen, dass sie vielleicht einen Propheten mit Brot und Fleisch versorgen sogar. Und ich kannte einen Mann, der wollte sich umbringen, er wollte sich erschießen im Wald und ging dahin. Und Gott hat einen Vogel geschickt und der Vogel hat vor ihm gezwitschert auf dem Boden und hat ihn so abgehalten, sich umzubringen. Und er ging wieder nach Hause. Und später kam er zum Glauben und ist ein begnadeter Prediger geworden. Gott tut diese herrlichen Dinge durch seine Schöpfung. Und er versorgt sie, dass sie seinen Zweck erfüllen. Sie sind nicht so geschaffen, dass sie sich um ihren Unterhalt Sorgen machen. Und auch die Blumen nicht. Der Vater hat es so eingerichtet, dass er ihre Nahrung und ihre Pracht erhält. Er ist besorgt dafür. Und diese seine Fürsorge sollten wir auch natürlich auf uns jetzt übertragen. Der Herr sagt ja nicht, dass die Vögel und die Blumen und auch wir keine Nahrung und keine Kleidung brauchen. Er sagt aber, dass wir diese Dinge nicht durch Sorgen erreichen können. Und dass das Sorgen nicht unsere, sondern Gottes Sache ist. Wir können unser Leben nicht um einen halben Meter oder eine Stunde verlängern. Gott kann das. Er kann es verlängern oder verkürzen, wie es ihm gefällt. Das ist in seiner Hand. Und in seiner Güte und in seiner Fürsorge erhält er uns genau so lange, wie es gut und richtig ist in seinen Augen. Und schließlich ist es nicht das Eigentliche, dass die Geschöpfe und dass wir ernährt sind, sondern das ist lediglich ein Teil seines Planes für uns. Das Leben ist mehr als Essen und Kleidung, sagt der Herr. Wer nur nach Nahrung und Bekleidung sucht und nach diesen irdischen Dingen und sich darum sorgt, der fragt nach zu wenig, nach viel zu wenig. Der Vater im Himmel will dir doch mehr geben, als nur zu essen und etwas anzuziehen und ein paar andere Dinge. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir sollen uns nicht ängstlich sorgen um Nebensachen, die der Vater uns in seiner Güte sowieso gibt. Wenn wir diese Güte nicht sehen und uns im wirklichen und alltäglichen Leben nicht darauf verlassen, dann verhalten wir uns wie Kinder, nicht wie Kinder des himmlischen Vaters, die er ja bis hierhin nicht nur mit vor dem materiellen Bankrott bewahrt hat, sondern vor dem höllischen Feuer und vor dem ewigen Verderben hat er uns gerettet. Zuletzt sollen wir uns nicht ängstlich sorgen um das, was uns morgen geschehen könnte. Es können ja wohl alle möglichen und unmöglichen Desaster über uns hereinbrechen. Das ist möglich. Ich könnte morgen meine Arbeitsstelle verlieren. Ich könnte meine Wohnung verlieren. Beides an einem Tag. Es könnte der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Es könnte. Ich könnte eins meiner Kinder verlieren. Jesus sagt hier nicht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil das alles nie passieren wird. Alles liegt im Bereich des Möglichen, des Denkbaren. Diese Dinge passieren auch Gottes geliebten Kindern tatsächlich. Mir selbst, abgesehen mal vom Krieg, ist alles davon schon passiert. Aber der Herr sagt, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Das heißt mit anderen Worten, dass wir nicht ängstlich in die Zukunft schauen sollen, weil wir uns damit die Zukunft nicht einrichten können und sie nicht verändern können. Sowieso nicht. Eigentlich ist das angstvolle in die Zukunft blicken vor allem eine Absage an das Vertrauen auf den himmlischen Vater, der unsere Zukunft so geplant hat, wie es am besten für uns ist. Und er wird das so durchführen. Egal, ob wir zappeln oder uns sorgen, es mag Unglück geben, das auf uns zukommt. Und die Angst davor, die Angst, die sagt, dann werde ich auf mich allein gestellt sein und damit werde ich dann nicht fertig werden. Aber das Vertrauen, das sagt mit David, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Oder wir dürfen sagen, in allen diesen Situationen, wir werden Unglück erfahren, aber in all diesen Situationen ist der Herr bei uns. Er sorgt für uns, mitten im größten Unglück. Nun dreimal sagt der Herr, seid nicht besorgt. Und er sagt, worüber und warum wir nicht ängstlich besorgt sein sollen. Aber einmal zeigt er uns, und das in Vers 33, in dem berühmten Vers 33, wofür wir tatsächlich besorgt sein sollen. Er benutzt nicht das gleiche Wort, dieses Wort, das angstvoll besorgt heißt. Er braucht das Wort suchen. Suchen, danach trachten. Wir sollen das Reich Gottes suchen. Und er stellt das als Kontrast dem angstvollen Sorgen gegenüber. Wir können angstvoll sorgen um die irdischen Dinge, die irdischen Schätze, oder wir können vertrauensvoll suchen nach dem Reich Gottes. Wir sollen nicht ängstlich bekümmert sein um einen ganz kleinen Teil des Reiches, sondern das ganze Reich Gottes suchen. Nahrung und Kleidung gehören dazu. Wir leben ja mit etwas zu essen und angezogen im Reich Gottes, wenn wir noch auf dieser Welt sind. Diese Dinge sind auch notwendig, damit wir für Gottes Reich leben und die Herrlichkeit seines Namens bezeugen können auf dieser Welt. Aber sie sind nicht das Eigentliche. Das vergessen wir so oft oder nicht. Das Eigentliche, wofür wir leben hier und wonach wir suchen sollen, ist das Königreich der Himmel. Wie Jesus zuvor sagte, können wir eben nicht beides haben. Wir können nicht beidem dienen, Gott und dem Mammon. Wer seine ganze Energie und Sorge darauf verwendet, sich um Essen, Kleidung oder um die Schätze dieser Welt zu kümmern, der vernachlässigt das Reich Gottes. Wie gesagt, gehören die irdischen Dinge auch dazu, sie sind auch nötig, aber die Betonung liegt auf dem Zuerst. Zuerst, was ist das Wichtigste? Sucht zuerst das Reich Gottes. Und dann werden die anderen Dinge wie von selbst dazukommen. Der Vater im Himmel wird sie euch geben. Dieses zuerst gibt der Herr uns, wie gesagt, schon im Unser Vater zu beten. Dein Reich komme, beten wir zuerst. Und dann bitten wir um das tägliche Brot. Und wenn Jesus sagt, dass wir dafür beten sollen, dass sein Reich komme, dann heißt das, auch, dass wir es nicht herbeiführen können. Das können wir auch nicht. Gott selbst baut sein Reich. Er baut seine Kirche und niemand wird das verhindern. Nicht die Kräfte der Finsternis. Niemand wird verhindern, dass Gott sein Reich baut und seine Kirche baut. Aber wir sollen das Königreich suchen. Wir sollen mit sehnsüchtigem Blick danach suchen, dass das Reich kommt. Und das tun wir, wenn wir uns bewusst sind, wie viel mehr, wie viel größer, wie viel wichtiger es ist, als Essen und Kleidung und irdisches Wohlbefinden. Das ist dann alles die Zugabe, nicht die Sache selbst. Beten wir wie Salomo. Ich finde das interessant, dass Jesus hier Salomo erwähnt. Und das ist wohl kein Zufall, dass er Salomo und seine Herrlichkeit erwähnt. Denken wir einmal zurück an diese Geschichte, wie Salomo seine Herrlichkeit und seinen Reichtum erlangt hat. Wie und warum hat er das bekommen überhaupt? Er hat es von Gott bekommen. Gott ist ihm erschienen und hat ihn gefragt, was wünschst du dir am meisten? Was soll ich dir geben? Und mit anderen Worten hat Salomo eigentlich gesagt, gib mir das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das wollte er zuerst. Und Gott hat ihm alles andere dazugegeben. Immensen Reichtum, irdische Herrlichkeit. Aber er hat das nicht zuerst gesucht. Er hat zuerst gesucht, dass er Gott gefallen kann, dass er Weisheit bekommt, um nach Gottes Willen zu leben und so weiter. Und wenn wir das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, dann suchen wir eigentlich Christus. Ihn sollen wir suchen. Er ist Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und er bringt das. Das Reich, das hier genannt ist, das Reich Gottes, das Reich ist Basileia im Griechischen. Und das wird von Basileus abgeleitet. Und das ist der König, der Basileus. Das Reich ist das, der Bereich, wo der König herrscht. Der König gibt dem Königreich seinen Namen. Christus ist der König mit seinem Reich. Christus ist der herrliche Hirtenkönig, der sein Königreich und damit sein Volk uns regiert, wie ein guter Hirte seine Schafe führt. In dieser Liebe und Güte und Fürsorge. Der himmlische Vater hat in seiner Güte und Fürsorge diesen Hirten über uns eingesetzt. Darin ist seine Liebe sichtbar geworden. Und dieser Hirte sorgt für uns und führt uns in sein himmlisches Königreich. Das sollen wir suchen zuallererst. Diesen Hirten und sein Reich, seine Herrschaft. Und wenn wir ihn suchen, dann suchen wir auch seine Gerechtigkeit. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Christus ist der König der Gerechtigkeit. Er hat Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet, indem er für die Sünder, die Gott ihm gab, gelebt hat und gestorben ist und schließlich auferstanden ist. Und dadurch konnten wir zu Gerechten erklärt werden, die im Reich seiner Gerechtigkeit leben dürfen. Und wir passen jetzt in das Königreich der Gerechtigkeit, weil der König uns zu Gerechten gemacht, dazu erklärt hat. Seine Gerechtigkeit wurde uns zugerechnet. Und darum zum Schluss die Frage an dich, bist du dafür besorgt, dass dieses Reich kommt, dass dieses Reich der Gerechtigkeit sich mehr und mehr ausbreitet und dass es in deinem Leben auch noch sichtbarer wird und dass du tatsächlich darin lebst? Das ist das Leben. Dafür lohnt es sich zu leben und zu streben. Denn dieses Königreich überragt das Irdische an Herrlichkeit. Und es wird noch da sein, wenn diese Welt und ihre Pracht vergangen ist. Und die Hoffnung, die dir dadurch gegeben ist, die gibt dir mehr Halt und Sicherheit und Geborgenheit, als alle Güter dieser Welt es je könnten. Und darum sei nicht besorgt um diese irdischen Schätze, sondern sei besorgt und trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Amen.